50 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch, Sigmar Gabriel. Das hat man nicht jeden Tag, dass der Vizekanzler, dass der Wirtschaftsminister zu Besuch ist auf einem Parteitag, dass der Parteivorsitzende zu Besuch ist auf einem Parteitag. Wir gratulieren dir ganz herzlich, lieber Sigmar. Wir schätzen das sehr, dass du trotz deines Geburtstages heute hierher gekommen bist. Du hast bestimmt dazu auch eine kleine Anekdote. Du hast das bestimmt mit vollem Bewusstsein gemacht, dass du heute zu unserem Parteitag gekommen bist. Hannover, der Bezirk Hannover und die Bundespartei müssen sehr stark sein und ganz eng zusammenarbeiten. Und das ist ein Beleg dafür. Der Parteivorsitzende ist heute da. Ich darf dir ein kleines Geschenk überreichen. Ein kleines Geschenk aus Hannover. Und ich darf dich dann auch gleich nach oben bitten, weil das natürlich auch die Gelegenheit ist. Wir gratulieren dir ganz herzlich. Ein kleines Geschenk aus Hannover. Dein Weg führt dich oft genug nach Hannover. Aber das Aktuellste sollst du immer bekommen. Die neueste Kreation einer Hannover-Tasse, die neueste Buchveröffentlichung aus Hannover. Herzlichen Glückwunsch, lieber Sigmar. Und wir haben für dich keine große Torte mitgebracht, sondern wir verteilen an alle Delegierten heute kleine Törtchen. Und wir feiern mit dir jetzt deinen Geburtstag. Alles Gute für dieses Jahr.
Kann ich das mal hier abstellen?
Ja, natürlich.
Ich würde sagen, du nutzt das.
Lieber Stefan, liebe Genossinnen und Genossen, vielen Dank für die Geburtstagsglückwünsche. Es gibt zwei Geschichten, die man dazu erzählen kann. Die erste ist, ich finde, die hört sich auch nicht schlecht an. Ich bin in meinen Funktionen, die ich bisher für die SPD innehaben durfte, noch nicht ein einziges Mal auf den SPD-Bezirksparteitag Hannover eingeladen worden. Und da habe ich gedacht, das muss ja ein Zeichen des Friedens zwischen Braunschweig und Hannover sein. Und deswegen habe ich für diese historische Veranstaltung, dass ein Braunschweiger Sozialdemokrat Ehrengast auf dem Bezirksparteitag in Hannover ist, opfere ich meinen Geburtstag. Schöne Geschichte, jetzt erzähle ich euch die zweite, die ist nämlich wahr. Als ich die Einladung gekriegt habe und angenommen habe, habe ich nicht aufgepasst, dass das mein Geburtstag ist. So einfach ist die Geschichte. Und als mich meine Frau darauf aufmerksam gemacht hat, habe ich mir nicht mehr getraut abzusagen. Das ist die wahre Geschichte. Trotzdem vielen Dank, ich bin gerne gekommen. Kostet mich zu Hause immer was, weil meine Frau eine eigene Währung eingeführt hat. Die verrate ich lieber nicht, weil sozusagen das würde ein Beispiel verbreiten. Ich will euch das nicht zumuten, dass eure Ehepartner sowas auch anfangen. Also ich will nochmal andeuten, Teilnahme an Veranstaltungen, die aus ihrer Sicht überflüssig sind, kosten bei uns zu Hause eine Handtasche. Ich sage die Preise nicht, weil das verdirbt wirklich alles. Dann gibt es eine Steigerung, Teilnahme an einer Veranstaltung, die überflüssig ist, wo sie mit muss. Und die Spitze ist, Teilnahme an einer Veranstaltung, die überflüssig ist, wo sie mit muss und was sagen muss. Da das man selbst mein Einkommen überschreitet, kommt die nie mit. Also deswegen vielen herzlichen Dank, ich bin wirklich gern gekommen. Und die eigentliche Begründung dafür, dass ich gerne gekommen bin, auch jetzt an vielen anderen Veranstaltungen in der SPD unterwegs bin, ist, dass wir, glaube ich, uns in Zeiten treffen, die schwieriger sind, als wir uns das vielleicht noch vor ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten haben vorstellen können. Wir sind in einem Maße in Deutschland gefordert, die, glaube ich, niemanden kalt lassen kann. 800.000 Menschen, die Sicherheit und Lebensperspektiven suchen, erwarten wir in diesem Jahr in unserem Land. Jeden Tag werden jetzt 6.000 oder mehr Menschen jeden Tag registriert, die Asyl in Deutschland beantragen. Am vergangenen Wochenende kamen innerhalb von 24 Stunden fast 20.000 Flüchtlinge über Ungarn in München an. Übrigens, unser sozialdemokratischer Oberbürgermeister Dieter Reiter leistet mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Ehrenamtlichen in München exzellente und herausragende Arbeit. Dafür dürfen wir ihm auch mal danken. Und man muss angesichts dessen, was an diesem Wochenende wieder erwartet wird, wir gehen mindestens von einer Flüchtlingszahl aus, die die gleiche wie am letzten Wochenende ist. Man muss wohl sagen, wir werden in diesem Jahr mindestens 800.000 Flüchtlinge bekommen. Möglicherweise werden es auch mehr. Jetzt gibt es die Ersten, die sagen, der große Fehler der Deutschen sei gewesen, am letzten Wochenende die Grenzen zu Ungarn aufzumachen und die Menschen, die dort vor der Grenze in Österreich standen, dann hinterher bei uns aufzunehmen. Das lässt sich so leicht dahersagen. Wenn man die Bilder sieht, wie der Herr Ministerpräsident in Ungarn, Herr Orbán, die Leute dort behandelt, dass sie nichts zu essen, nichts zu trinken kriegen, dass kleine Kinder in Polizeieinsätze kommen, dass die Menschen dort wirklich Angst um ihr Leben haben, der versteht vielleicht, warum wir in der Bundesregierung gesagt haben, ehe wir die Bilder schwer kranker, schwer verletzter oder vielleicht toter Flüchtlinge an den Grenzen Europas sehen wollen, dann machen wir lieber einen Schritt und lassen sie nach Österreich und nach Deutschland kommen. Und wenn Herr Seehofer jetzt die Bundeskanzlerin für diese Entscheidung, die wir übrigens natürlich abgestimmt und mitgetragen haben, kritisiert und gleichzeitig Herrn Orbán einlädt, dann ist das eine Verdrehung der Tatsachen. Er sollte Herrn Orbán kritisieren und zu seiner Entscheidung stehen, dass Deutschland sich anständig gegenüber Flüchtlingen verhalten will, nicht umgekehrt. Aber ich finde, die sozialdemokratische Politik in diesen Tagen und Wochen und Monaten, die muss zwei Überschriften tragen. Zuversicht, weil ich finde, wir sind ein starkes Land. Übrigens, was manchmal in der SPD ja so ein bisschen in Frage gestellt wird, die wirtschaftliche Stärke und die Tatsache, dass wir keine neuen Schulden gemacht haben, obwohl uns das mehrfach auch in der SPD in den letzten Monaten geraten wurde, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir jetzt zuversichtlich sein können und an einem Abend 6 Milliarden Euro für die Flüchtlingshilfe mobilisieren konnten. Es zeigt, dass auch in solchen humanitären Katastrophen eine kluge und vernünftige Wirtschaftspolitik und übrigens solide Finanzen die Voraussetzungen dafür sind, dass man sowas auch bewältigen kann, und zwar ohne dass man eine Leistungskürzungsdebatte bei den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland beginnt. Das Schlimmste, was wir jetzt tun könnten, wäre, sozusagen den Flüchtlingen zu helfen und gleichzeitig Menschen in Deutschland, davon gibt es auch noch eine ganze Menge, denen es nicht so gut geht, die dabei vernachlässigen. Das, glaube ich, darf die Sozialdemokratie nicht tun. Also Zuversicht, dafür haben wir allen Grund, sind ein starkes Land und, wie ich finde, ein enorm menschliches Land. Ich finde, was wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, ist ja etwas, wo wir wirklich mal stolz auf Deutschland und seine Menschen sein können. Die Hilfsbereitschaft ist ungeheuer, und wer sich von euch an die Debatten und die Stimmungslage in den 90er Jahren erinnert, wo wir weniger als die Hälfte der Flüchtlinge haben, der wird feststellen, wie sehr sich unser Land zum Guten und zum Besseren gewandelt hat. Die Bilder sind beeindruckend, übrigens auch im öffentlichen Dienst. Ich finde, was man auch mal laut sagen kann, ist, dass die Arbeiter, die Angestellten, die Beamtinnen und Beamten des öffentlichen Dienstes durch ihre Leistungsbereitschaft in diesen Wochen jedes Vorurteil gegenüber dem öffentlichen Dienst im Alltag jeden Tag widerlegen, liebe Genossinnen und Genossen. Applaus Ich war am Frankfurter Hauptbahnhof, da siehst du so ein schwer bewaffnetes, mobiles Einsatzkommando der Bundespolizei, wie so Jungs dann aussehen. Und was machen die? Die stehen an der Türküche und machen so Päppchen für die Babys und bringen Spielsachen von zu Hause mit. Du siehst, dass die Hilfsbereitschaft, das Mitleid mit denen, die da kommen, sehr ausgeprägt ist. Und deswegen gibt es Grund zur Zuversicht. Dafür müssen wir viel tun. Vor allen Dingen müssen wir schneller entscheiden. Und natürlich gehört dazu auch, dass wir die, die in Deutschland keine Chance haben, einen Asylantrag gebilligt zu bekommen, dass wir sie auch schnell wieder bitten müssen, das Land zu verlassen. Allerdings muss man sie nicht abfällig als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnen. Sie kommen aus Ländern der Europäischen Union oder des angrenzenden Osteuropas, wo die Lebensbedingungen so schlecht sind, dass sie, um ihren Kindern eine Chance zu geben, versuchen, dort abzuhauen. Und was man daraus schließen muss, ist nicht, dass wir sie alle aufnehmen können, das können wir nicht. Aber zwei Dinge muss Europa tun. Wir brauchen sowas wie einen Marshallplan für Osteuropa, damit sich dort die Lebensverhältnisse verbessern. Und wir brauchen nicht nur für Osteuropa, auch für Nordafrika in Europa legale Zuwanderungsmöglichkeiten. Deshalb brauchen wir ein Einwanderungsgesetz. Wir brauchen qualifizierte Menschen, aber wir können auch welche ausbilden. Aber wer das Elend der Menschenhändler und der Schlepper, das die auslösen, nicht länger hinnehmen will, der muss legale Zugangsmöglichkeiten schaffen für Menschen, die in Europa versuchen wollen, sich eine neue Heimat aufzubauen und nicht über das Asyl kommen werden. Das, finde ich, ist etwas, was Europa auch leisten muss in diesen Wochen und Monaten. Es kann nicht sein, dass wir tatenlos zugucken, dann Bilder verbreiten und sagen, es ist alles ganz schrecklich, was da passiert. Wir müssen auch was dagegen tun und damit müssen wir das Schlepperunwesen trockenlegen, nicht nur durch Polizei, sondern auch durch legale Zuwanderungsangebote, gesteuert, orientiert an Qualifizierung, Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Das muss europäische Politik werden und nicht nur das Hochziehen von Grenzen in Europa. Und im eigenen Land Sprachausbildung, Weiterbildung, Investitionen in Arbeit. Die beste Integration ist Ausbildung und Arbeit. Wir haben es endlich ja geschafft, die Konservativen davon zu überzeugen, dass Asylbewerberinnen und Asylbewerber auch während ihres Verfahrens kein Arbeitsverbot mehr haben. Und dass Jugendliche, die ihre Ausbildung beginnen, egal welches Verfahren sie durchlaufen, ihre Ausbildung zu Ende machen können. Ich habe ihnen allerdings empfohlen, warum lasst er sie nicht hinterher, wenn sie bestanden haben, noch 2 Jahre arbeiten? Welcher Handwerksmeister stellt denn Auszubildende ein, von dem er nicht weiß, ob er sie hinterher wenigstens ein bisschen beschäftigen kann? Soweit sind sie noch nicht. Unsere Forderung sollte das sein, liebe Genossinnen und Genossen. Und es kann uns helfen, eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen zu lösen, die irgendwie wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig erkannt haben. Wir haben ein Experiment vor uns in Deutschland, das noch keine Industrienation der Welt hat bewältigen müssen. Wir werden in wenigen Jahren 6 Millionen Arbeitskräfte verlieren, weil die Menschen Gott sei Dank älter werden, aber zu wenig Kinder nachwachsen. Das ist etwas, was das Land enorm herausfordern wird. Unternehmen, vor allen Dingen Mittelständler und Handwerk, suchen jetzt schon verzweifelt in einigen Berufen um Auszubildende. Und übrigens, eine älter werdende Gesellschaft verliert auch an wirtschaftlicher Dynamik und Innovationskraft. Die, die zu uns kommen, können uns auch helfen, diese Herausforderung mitzubewältigen, wenn wir vom ersten Tag über Sprachausbildung, Weiterbildung und so weiter sprechen und sie nicht erst Monate und Jahre lang irgendwo am Zaun einer Erstaufnahmeeinrichtung rumstehen lassen. Wir müssen sie zu Leistungsträgern dieser Gesellschaft machen und nicht zu Kostempfängern. Und das kann uns in diesem Land auch helfen. Aber das ist der Teil Zuversicht. Ich finde, die SPD muss auch realistisch bleiben. Zum Realismus gehört, wir werden nicht in so kurzer Zeit dauerhaft diese Anzahl von Flüchtlingen in unser Land aufnehmen und integrieren können. Es ist übrigens noch nicht mal die reine Zahl, um die es geht, sondern es ist die Geschwindigkeit, in der so viele Menschen zu uns kommen. Wir müssen dafür tun, dass Europa bereit ist, diese Aufgabe gemeinsam zu schultern. Ich finde, es ist zurzeit eine Schande für uns Europäer, dass wir das nicht schaffen. So schamlos hat sich Europa in der Mehrheit seiner Mitgliedstaaten selten oder noch nie verhalten. Und ich finde, das geht nicht. Jetzt, wenn Europa scheitert, dann nicht an Griechenland, sondern daran, dass Europa dabei ist, seine humane Orientierung zu verlieren. Und ich finde, wer offene Grenzen halten will, der muss auch gemeinsam dafür sorgen, dass die Flüchtlingszahlen nicht in 3 Ländern im Wesentlichen bewältigt werden müssen, Ostösterreich, Schweden und Deutschland. Und die offenen Grenzen in Frage zu stellen, wird übrigens Europa richtig in Schwierigkeiten bringen. Wirtschaftlich, übrigens vor allen Dingen die Länder, die sich derzeit weigern, profitieren an offenen Grenzen. Aber auch politisch und mental. Stellt euch vor, wir hätten einen Rückschlag, wenn wir die Grenzen wieder hochziehen, was das im Alltagsbewusstsein der Bevölkerung über Europa aussagen würde. Deswegen hoffe ich, dass beginnend am Montag mit der Innenministerkonferenz wenigstens der Juncker-Plan umgesetzt wird, der allerdings, das will ich dann schon mal offen sagen, nur ein erster Schritt sein kann. Noch sind die Verteilung von 160.000 Flüchtlingen, von denen Deutschland erneut 40.000 nehmen soll, naja, das bekommen wir hier in 1,5 Monaten in der Einreise nach Deutschland. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich kann nur hoffen, dass das wenigstens am Montag beschlossen wird. Sonst wird unser Land in eine Situation hineinkommen, wo die Hilfsbereiten, die wir haben, sagen, wir schaffen es nicht mehr. Wir haben ja Gott sei Dank eine Lage, dass die Mehrzahl der Menschen in Deutschland ungeheuer hilfsbereit ist. Aber auch deren Hilfsbereitschaft und deren Hilfsfähigkeit hat Grenzen. Und lasst euch von einem Innenminister oder von eurem Ministerpräsidenten mal was sagen über die Frage der Kapazitäten, die wir überhaupt noch haben, um Menschen anständig unterzubringen. Wir haben jetzt schon große Sorge, dass wir selbst im Winter, wenn die Zahlen so weitergehen, an Zeltstätten nicht vorbeikommen. Süddeutschland überlegt, ob sie den Katastrophenalarm auslesen müssen. Das heißt, es ist keine das Boot ist voll Rhetorik, sondern wir haben massive Schwierigkeiten in der Realität, weil die Zahl in so kurzer Geschwindigkeit steigt. Was kann man tun? Das Wichtigste ist, Fluchtursachen in unterschiedlicher Weise zu bekämpfen. Natürlich ist das super schwer, den Krieg in Syrien zu beenden, und keiner soll glauben, das ginge schnell. Allerdings finde ich schon, dass es die Aufgabe der Sozialdemokratie ist, und ich bin froh, dass wir einen Bundesaußenminister der SPD haben, der das jeden Tag erneut versucht. Wir müssen den Konflikt mit Russland überwinden, weil ohne die Zusammenarbeit mit Russland werden wir in Syrien den Krieg nicht beenden, liebe Genossinnen und Genossen. Wir brauchen Russland. Es gibt ein erstes Zeichen der Hoffnung, dass das gelingen kann. Das ist das Nuklearabkommen im Iran. Dort haben die Vereinigten Staaten, Russland, der Iran, andere Sicherheitsratsmitglieder, Deutschland an vorderster Front. 10 Jahre lang ist Frank-Walter Steinmeier in unterschiedlichen Funktionen an diesen Gesprächen beteiligt gewesen, endlich eine diplomatische Lösung gefunden. Übrigens seit Jahren die erste, die einen Konflikt entschärft, ohne dass Waffen eingesetzt werden, durch Verhandlungen. Ich finde, wir müssen das nutzen, und Europa muss alles dafür beitragen, dass Moskau und Washington bereit sind, an einen solchen Verhandlungstisch zu kommen. Ein Krieg, jetzt ein weiteres Bombardieren der westlichen Staatengemeinschaft noch möglichst gegen Russland im Iran, wird die Zahl der Flüchtlinge ansteigen lassen, aber nicht sinken lassen. Wir müssen alles dafür tun, dass in Syrien der Konflikt mindestens mal durch einen Stopp der Gewalt entschärft wird. Der Preis, den Menschen dafür zahlen, dass man sich immer noch nicht einig ist über die Frage, was wird aus Herrn Assad, der ist so ungeheuer hoch geworden, dass sich dieser Preis durch kein Handeln der internationalen Staatengemeinschaft mehr rechtfertigen lässt. Wir müssen dafür sorgen, dass dort die Gewalt ein Ende hat. Dafür brauchen wir die USA, aber dafür brauchen wir auch Russland, und dafür müssen wir unser Verhältnis zu Russland verändern, liebe Genossinnen und Genossen. Viel schneller können wir helfen, indem wir in den Nachbarstaaten helfen, die dort die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Ich meine, der Libanon, der nimmt derzeit bei 5 Millionen Einwohnern 1,2 Millionen Flüchtlinge auf. Und ich trage euch mal vor, wie die Lage jetzt vor Ort ist. Und das zeigt, wie viel die internationale Staatengemeinschaft redet und wie wenig sie tatsächlich tut. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hat für Syrien eine Finanzierungslücke von 200 Millionen Euro. 65% des Notwendigen sind damit nicht gedeckt. Dem regionalen Hilfsprogramm für syrische Flüchtlinge im Nahen Osten fehlen 800 Millionen Euro, 60% Unterfinanzierung. Das Welternährungsprogramm für Syrien ist ebenfalls zu 60% unterfinanziert. Die haben dort mit 27 Dollar pro Kopf kürzen müssen auf 13 Dollar. Das einfach ist, finde ich, für die internationale Staatengemeinschaft eine riesige Schande, liebe Genossinnen und Genossen. Es kann nicht sein. Und deswegen sage ich, wir werden in den kommenden Wochen in Deutschland gemeinsam mit Europa wesentlich mehr Geld brauchen, um dort wenigstens das Überleben zu sichern. Weil was werden denn die Familien machen, die feststellen, dass sie für ihre Kinder nicht genug Wasser und Brot haben? Nur noch darum geht es ja inzwischen. Was werden die machen, die eine verlorene Generation sind mit jungen Menschen, weil sie keine Schulausbildung, keine Berufsausbildung bekommen? Sie werden sich entweder in Bewegung setzen, hierher zu kommen, oder ein Teil der jungen Generation wird das Nachwuchsreservoir für ISIS und andere Terrorbanden. Deswegen ist es erstens ein Akt dringend notwendiger Menschlichkeit, dort zu helfen. Es ist aber auch Selbstschutz. Und deswegen sage ich, wir werden als Sozialdemokraten in der Bundesregierung alles, was wir mobilisieren können, dafür mobilisieren, in diesen Ländern mehr zu helfen und übrigens auch in der Türkei. Das ist ein schwieriges Land mit einer schwierigen Regierung, aber ehrlich gesagt, sie haben inzwischen 2 Millionen Flüchtlinge, kriegen dafür keine Unterstützung und die Flüchtlingslager der Türkei sind übrigens welche, die sich sehen lassen können. Wir müssen mehr in die internationale Hilfe investieren als Deutsche, als Europäer und jetzt sage ich mal, auch diejenigen, die einen wesentlichen Anteil an den Flüchtlingsbewegungen tragen, durch ihren wahnsinnigen Irakkrieg, die Amerikaner, sie müssen mehr für diese Programme tun, als sie das bisher getan haben. Also neben der Zuversicht, dass wir es schaffen, gibt es eben auch Grund, sich realistisch anzuschauen, dass wir nicht auf Dauer diese Zahl von Flüchtlingen bekommen können. Übrigens Realismus auch in anderer Hinsicht. Wenn wir jetzt Wohnungsbauprogramme organisieren, dann dürfen das keine Flüchtlingswohnungsbauprogramme sein, sondern Wohnungsbauprogramme für alle in Deutschland, die nach bezahlbaren Mieten in Großstädten suchen. Wir haben in Wahrheit 2 Integrationsaufgaben. Die eine Integrationsaufgabe ist die der Flüchtlinge in unser Land. Aber es gibt auch die Integrationsaufgabe, die hier leben, zusammenzuhalten. Das ist auch eine Integrationsaufgabe. Wir haben 3 Milliarden Euro für die Entlastung der Länder und Kommunen bereitgestellt. Seit einem Jahr habe ich in der Bundesregierung gesagt, wir müssen das machen. Erstens, eure Zahlen stimmen nicht. Zweitens, wartet mal ab, wenn die ersten Städte ihren Eltern sagen, tut uns leid, die seit 3 Jahren geplante Sanierung der Schule können wir nicht machen. Wir müssen das Geld alles für Flüchtlinge ausgeben. Sie werden schnell erleben, habe ich unserem Koalitionspartner gesagt, dass die Stimmung kippt. Ein Jahr lang haben sie sich geweigert, darüber zu reden. Jetzt ist es hohe Zeit und Stefan Weil, und noch am letzten Wochenende wollten sie übrigens keine Zahl einsetzen, und Stefan Weil und Hannelore Kraft und andere haben recht, bei dem starken Anstieg, den wir jetzt haben, werden die 3 Milliarden nicht ausreichen, sondern wir werden dort ein System finden müssen, bei dem die Zahl der Flüchtlinge, wenn sie steigt, automatisch auch die Mittel des Bundes zur Hilfe steigen müssen. Wir können nicht feste Beträge einrichten, sondern wir müssen dafür sorgen, dass pro Kopf der Flüchtlinge der Bund den Städten und Gemeinden diese Lasten abnimmt. Und ich bin ganz sicher, dass wir am 24. angesichts dessen, was wir derzeit erleben, oberhalb von 24 Milliarden, oberhalb von 3 Milliarden liegen werden. Auch was unsere eigenen Beiträge angeht, die ja nochmal oben drauf kommen. Ich habe große Sorge, dass wir vielleicht wegen der positiven Stimmung, die wir in allen Medien finden, unterschätzen, was es an Sorgen gibt in unserer Bevölkerung, die wir nicht in den Zeitungen lesen und nicht im Fernsehen sehen. Weil es Menschen sind, die keinen Zugang zu Medien haben. Und ich glaube, wir müssen deren Ängste sehr ernst nehmen. Wir müssen übrigens überall versuchen, mit ihnen darüber zu reden. Je offener wir darüber sprechen, dass es auch Konflikte geben kann, desto besser ist es und desto weniger werden sie rechten Rattenfängern hinterherlaufen. Es ist relativ einfach in vielen schönen Einfamilienhaussiedlungen sich für Flüchtlinge einzusetzen, wenn der Einzige, der da vielleicht vorbeikommt, der Taxifahrer ist. Es sieht ein bisschen anders aus, wenn man in einer Großstadt lebt und schon seit mehreren Jahren keine bezahlbaren Wohnungen mehr findet. Es sieht anders aus, wenn Menschen sagen, wieso haben wir eigentlich kein Geld für Kindertagesstätten und für Schulen? Warum sind unsere Klassen leer? Und vieles andere mehr. Ich glaube, dass wir mit den Menschen darüber reden müssen, was ihre Erwartungen an unser Land sind. Und wir dürfen in der ganzen Debatte über Flüchtlinge jetzt nicht vergessen, dass es auch im eigenen Land Menschen gibt, die berechtigte Anforderungen an Veränderung in diesem Land haben. Menschen, die ständig in Leih- und Zeitarbeit landen. Menschen, die in der Fleischindustrie Werksverträge haben und nicht auf ein vernünftiges Leben hoffen können. Menschen, die sagen, wie soll ich mit am Ende knapp über 40% Rentenniveau auskommen und vieles andere mehr. Also meine Bitte ist an die SPD, dass sie Zuversicht und Realismus als Überschrift nimmt. Zuversicht im Umgang mit Flüchtlingen, Realismus, indem wir gucken, wen müssen wir ansprechen, damit er in der Gesellschaft dabei bleibt, damit wir die Adressaten seiner Ängste und Sorgen sind und nicht andere die Adressaten seiner Ängste und Sorgen werden. Wenn wir darüber nicht sprechen, werden Teile der Bevölkerung den Eindruck haben, dass wir über ihre Ängste hinwegsehen. Und dann werden sie den Eindruck haben, wir reden alles schön. Das dürfen wir nicht machen. Ich finde, es gibt überhaupt keinen Grund, Ängste zu haben. Aber wenn es sie gibt, muss man mit Menschen darüber sprechen, was sie von uns erwarten, damit wir ihnen diese Sorgen nehmen können. Ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist, die, sagen wir mal, vielleicht keine Partei so gut bewältigen kann wie die deutsche Sozialdemokratie. Denn für uns gibt es einen klaren Kompass im Umgang mit Flüchtlingen. Und der lautet human, anständig oder, wenn man das Christentum zitieren will, Nächstenliebe. Solidarität, das sind alles Begriffe für das gleiche Ziel. Nämlich Menschen zu helfen, die in bitterstem Elend und in bitterster Not versucht haben, das Leben ihrer Kinder und ihr eigenes zu retten. Dafür haben wir eine klare Wertorientierung. Und gleichzeitig wissen wir um die Sorgen von Menschen, die es in Deutschland gibt, die nicht auf der Sonnenseite der Straße gehen und auf die wir achten müssen, dass sie sich nicht im Schatten fühlen, ungesehen und ohne Ansprechpartner. Deswegen glaube ich, ist die SPD am besten gerüstet für diese Aufgabe, besser als alle anderen, weil wir Zuversicht und Realismus oder wie Johannes Rau es mal gesagt hat, in der besten Rede, die jemals zu solchen Themen gehalten wurde, mit der Überschrift versehen hat, ohne Angst, aber auch ohne Illusionen. Eine realistische Politik für beide Seiten zu machen, die Integration der Flüchtlinge und derer, die im eigenen Land leben und die wir auch zusammenhalten müssen. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt für uns mit Blick auf die nächsten Jahre natürlich noch viele andere Aufgaben, über die ich jetzt hier auch wegen der Zeit nicht noch reden will. Wir haben ein wirtschaftlich kräftiges Land, aber wir werden schon über die Frage reden müssen, wie schaffen wir es eigentlich, dass das in 10 Jahren auch noch so ist? Wie wollen wir gut und sicher leben in den nächsten 10 Jahren? Die SPD redet viel über soziale Gerechtigkeit, weil das sozusagen unsere Kernkompetenz ist. Aber wir müssen auch merken, dass Menschen darunter im Wesentlichen im Alltag Sicherheit verstehen. Soziale Sicherheit, Sicherheit über ihren Lebenswandel, Sicherheit bei der Rente, Sicherheit beim Einkommen, Sicherheit bei der Bildung ihrer Kinder, übrigens auch innere Sicherheit. Das ist der Grund, warum ich im Koalitionsausschuss dafür gesorgt habe, dass wir mindestens mal der Bundespolizei 3000 neue Stellen bekommen. Denn wenn sich die Polizei jetzt um die Aufnahme von Flüchtlingen kümmert, dürfen wir die Bekämpfung der Alltagskriminalität nicht vernachlässigen. Wenn der Eindruck entstünde, haben die Rechten und die deutsche Extremrechte ein Thema, das wir ihnen nicht überlassen sollten. Also wir haben eine Menge zu tun in den kommenden Jahren. Wir wollen damit beginnen am Perspektivkongress am 11. Oktober. Wir wollen das auf dem Bundesparteitag fortsetzen und dann 2016 sozusagen in der Debatte, in der Breite der Partei und mit allen, die mitmachen wollen, die Vorbereitungen treffen für ein Regierungsprogramm, das sich in die Zukunft richten muss und nicht in die Gegenwart und nicht in die Vergangenheit. Wir haben dafür ein Papier auch im Vorwärts veröffentlicht, das Impulspapier, das versuchen soll, Denkanstöße und Diskussionsanstöße zu geben für diese Diskussion über die Zukunft unseres Landes. Ich glaube nicht, dass die SPD eine Chance hat, 2017 wesentlich stärker zu werden, wenn wir über die Gegenwart und in die Vergangenheit reden. Die Menschen wählen dich nicht für das, was du gemacht hast, obwohl wir eine Menge gemacht haben. Es ist möglicherweise die sozialdemokratische Regierungspolitik seit langem, die wir gerade umgesetzt haben. Aber sie werden uns nur wählen, wenn sie den Eindruck haben, dass wir für die zukünftigen Herausforderungen, national und international, europäisch und zu Hause, wenn wir die erstens die richtigen Fragen stellen und zweitens richtige Antworten geben. Wir müssen uns kümmern um die produktive Arbeitnehmermitte, der es um Sicherheit und Aufstiegschancen geht, um die jungen, dynamischen, kreativen Selbstständigen und Projektmacher, die verantwortungsbewussten Unternehmerinnen und Unternehmer und natürlich um diejenigen, die sich in den letzten Jahren nie an Wahlen beteiligt haben, die jede Hoffnung verloren haben, dass Politik ihnen helfen kann, bessere Bedingungen für ihr Leben zu schaffen. Es ist kein Zufall, dass die SPD in den Jahren der niedrigsten Wahlbeteiligung auch die schlechtesten Ergebnisse hatte, nämlich 2009 und 2013. Laut einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung war die Wahlbeteiligung im September 2013 in sozial privilegierten Schichten um bis zu 40 Prozentpunkte höher als jene in sozial schwachen Milieus. Aus einer sozialen Spaltung unseres Landes ist eine demokratische Spaltung unseres Landes geworden, liebe Genossinnen und Genossen. Das, glaube ich, ist der Punkt, an dem die SPD an sich ansetzen muss. Wir müssen die einen, nämlich denen, denen es gut geht, die unser Land sozusagen auch stärken, die müssen wir überzeugen, dass es ihnen nur dann gut gehen wird auf Dauer, wenn wir den anderen, die sich ausgegrenzt fühlen, neue Hoffnung für unser Land geben. Das Land wird nicht existieren können und erfolgreich bleiben, wenn ein Teil da ist, der sozusagen sich wohlfühlt und der andere Teil zunehmend den Eindruck hat, er hat in diesem Land nichts mehr verloren. Diese Dinge zusammenzuführen, nicht die einen und nicht die anderen zu verlieren oder gegeneinander auszuspielen, sondern sie miteinander zu verbinden, das ist die Aufgabe der Sozialdemokratie und ein Projekt zu entwerfen, wie unser Land sicher, sozial und stark bleiben kann, auch noch in 10 Jahren. Daran wollen wir gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Ich weiß, dass viele bei euch schon dabei sind, mitzuhelfen. Alles Gute für den Bezirk Hannover und vielen Dank für den freundlichen Empfang.
Ich versuch's. Jetzt. Lieber Sigmar, ganz, ganz herzlichen Dank für deine engagierte Rede. Wir sind uns sicher, dass du deinen Geburtstag in diesem Jahr ganz besonders in Erinnerung halten wirst. Und ich denke, auch im nächsten Jahr immer wieder, wenn du Geburtstag hast, den Bezirk Hannover in deinem Herz schließen hast und immer an uns denken wirst. Wir verstehen, dass du vermutlich nicht die ganze Zeit des Parteitags da sein wirst und später mit dem einen oder anderen Gast auch noch einen angenehmen Nachmittag und Abend verbringen wirst. Von daher nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du den Weg nach Hildesheim gefunden hast. Bevor unser Bezirksvorsitzender eine Resolution zur Fragestellung Flüchtlinge und Asyl einbringen wird, mag ich den einen oder anderen Delegierten noch daran erinnern, ihr habt noch nicht alle ein elektronisches Pad, so ein kleines schwarzes Gerät abgeholt. Das braucht ihr spätestens dann, wenn wir wählen wollen. Also diejenigen von euch, die noch nicht da waren, sind herzlich eingeladen, jetzt das Pad zu holen. Und jetzt hat Stefan Schostock das Wort.
Liebe Genossinnen und Genossen, weil ich ja direkt an Sigmar anknüpfen kann, möchte ich noch mal zum Ausdruck bringen, dass mir Sigmars Rede außerordentlich gut gefallen hat. Diese Besonnenheit, die unser Parteivorsitzender im Umgang mit diesem äußerst komplizierten Thema ausstrahlt, das muss für uns alle Vorbild sein. Ganz toll hat er das gemacht. Ihr seht die Resolution vor euch. Ich danke allen, die sehr engagiert hier diese gemeinsam fabrizierte Resolution auf den Weg gebracht haben. Da haben etliche daran mitgearbeitet und sie ist wirklich auch getränkt aus Erfahrungen vor Ort. Dass eine solche Überschrift